Kevela, ein Wallfahrtsort im Niederrhein, einer der bedeutendsten in ganz Deutschland. Dort gibt es das Kardinal-von-Galen-Gymnasium, benannt nach dem Bischof von Münster, der in der Nazizeit öffentlich gegen die Ermordung von Menschen mit Behinderung predigte und dafür selig gesprochen wurde, wenn auch erst im Jahr 2005. Ausgerechnet an dieser Schule sollten 13- bis 15-jährige Schüler im Rahmen einer Unterrichtsübung ein Bordell planen. Der neue Puff für alle, so lautet der ganz offizielle Name dieser Übung, die aus einem Lehrerhandbuch stammt. Ich spreche darüber jetzt mit Hedwig von Beverförde, Sprecherin der Aktion für Ehe und Familie, Demo für alle und der Initiative Elternaktion. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, was Kitas und Schulen Kindern im Namen der Sexualaufklärung zumuten dürfen und was nicht. Frau von Beverförde, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, was wissen Sie denn konkret über diese Übung? Welche Aufgaben hatten die Schüler da?
Es ging da ganz konkret um eine Übung, die aus einem Methodenwerk stammt, was schon relativ alt ist und auch schon für großen Skandal gesorgt hat, nämlich schon vor über 10 Jahren. Diese Übung beinhaltete Fragen wie zum Beispiel, welches inhaltliche Angebot muss der neue Puff für alle bereithalten? Oder eine Frage war, welche sexuellen Vorlieben müssen in den Räumen wie bedient und wie angesprochen werden? Außerdem sollten also die Schüler das Personal planen, inklusive der Fähig- und Fertigkeiten der Puff-Mitarbeiter. Also das waren jetzt außerordentlich explizite Fragen zu einem Thema, die einen wirklich nur sprachlos machen, finde ich.
Ich hatte gelesen, dass es auch beinhaltete, zum Beispiel irgendwie die Räumlichkeiten zu skizzieren und auf diese besonderen Anforderungen hin zu gestalten. Stimmt das?
Das mag sein. Ich habe jetzt nicht jedes Detail aus dieser Übung mir ganz genau angesehen. Der Punkt ist eigentlich der, was das beinhaltet, was das eigentlich für Implikationen hat, wenn Schüler in der Schule so etwas als Aufgabe gestellt bekommen von ihrer Lehrkraft. Das beinhaltet ja oder setzt voraus, dass Kinder sich mit diesem Thema Sex in all seinen möglichen Variationen auseinandersetzen müssen, dass sie sich das alles auch vorstellen müssen. Man muss sich das mal ganz klar machen. Das heißt ja, dass die sozusagen in ihrer Fantasie jetzt alles Mögliche durchspielen sollen, was Sex alles beinhalten kann und was da alles für Praktiken vielleicht wie und auf welche Weise durchgeführt werden. Das ist dermaßen übergriffig, dass es einen wirklich sprachlos macht. Ich kann es nicht anders sagen. Und das ist ja eigentlich der Skandal und nicht die Tatsache, ob Sie irgendwelche Räume planen müssen.
Darauf zielte meine Frage ab, weil, so wie ich das mitbekommen hatte, ging es wirklich darum, dass Sie ganz explizit und bis ins Kleinste sich eben vorstellen sollten und das auch ausarbeiten sollten, welche verschiedenen Arten von Sexualität, von welchen verschiedenen Menschen, denn darum ging es, glaube ich. Es ging darum, dass ein Bordell diverser aufgestellt werden sollte und dadurch dann wahrscheinlich besser sein sollte, dass das also bis in kleinste Details reinging und das eigentlich kritisch ist ja, dass die Prostitution dort als etwas ganz Normales dargestellt wird. Also es gibt gar keinen kritischen Ansatz, oder?
Es gibt natürlich mehrere Dinge, die da ausgesprochen kritisch zu sehen sind. Das Thema der Prostitution ist eines davon. Denn es ist ja vollkommen klar, dass Prostitution gerade heutzutage in der realen Welt zu ganz großen Teil leider auch mit viel Zwang und Verbrechen zu tun hat. Also es gibt ja sehr viele Frauen, die auch gerade in Deutschland sich als Prostituierte feilbieten müssen, die letztendlich unter falschen Versprechungen nach hierher gelockt worden sind und die wirklich mit brutalen Methoden quasi gefügig gemacht werden, beziehungsweise teilweise wie Gefangene hier gehalten werden. Das ist ja ein Riesenthema, dem aber leider von der Gesetzgebung bei uns nicht entsprechend begegnet wird. Also das ist die eine Geschichte. Das hat ganz viel mit einem verbrecherischen Milieu zu tun, mit Unterdrückung, Ausbeutung von Menschen, von Frauen, vielleicht auch teilweise schon von Männern, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es keine Sache mit der Kinder und Jugendliche. Ich meine, es ging ja da um 13- bis 15-Jährige. befasst werden dürfen. Wir haben ja sogar ein Verbot nach dem Jugendschutzgesetz, nachdem Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Prostitutionsstätten generell untersagt ist. Das ist ganz spannend.
Das ist das Absurde natürlich daran, ne? Das ist, Kinder und Jugendliche haben ja damit überhaupt gar keine Berührung, wenn alles mit rechten Dingen zugeht.
Genau, und sollen es eben auch nicht. Das wird als jugendgefährdend eingestuft und das ist es natürlich auch. Und zwar nicht nur deswegen, weil Kinder oder Jugendliche selbst sozusagen Übergriffen ausgesetzt werden könnten, sondern eben auch, dass diese Fantasie in diese Richtung gelenkt werden. Das ist in sich schon ein ganz großer Übergriff, der heutzutage bei solchen Übungen und in Anführungsstrichen pädagogischen Maßnahmen oder Vorstellungen leider vielfach ganz unter den Tisch zu fallen scheint. Das erfüllt für meine Begriffe eben sogar schon den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt von § 176a im Strafgesetzbuch. Da heißt es zum Beispiel, dass auf ein Kind durch einen pornografischen Inhalt oder durch entsprechende Reden nicht eingewirkt werden darf. Mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren kann das bestraft werden. Also das sind krasse Verstöße im Grunde, die dann auch noch von einer Schule quasi verübt werden. Das ist in sich so ein Missstand, dass das wirklich im großen Stil jetzt mal aufgearbeitet werden muss und an die Glocke gehängt werden muss.
Ja, und dazu muss man ja sagen, im Unterschied zu einer auch ähnlichen Übergriffigkeit mit pornografischen Bildern an einer Schule in Görlitz, ist das ja jetzt keine selbst kreierte Geschichte der Lehrerin oder des Lehrers gewesen, sondern diese Übung stammt aus dem Methodenbuch Pädagogik der sexuellen Vielfalt von der Soziologin Elisabeth Tuida, das bereits 2008 erschienen ist und bereits vor Jahren auch harsch kritisiert wurde. Gerade auch diese Übung, und zwar aus ganz verschiedenen Ecken, also sowohl von den Feministen, Emma zum Beispiel hat darüber geschrieben, als eben auch aus der konservativen Ecke. Woran machte sich denn die Kritik damals fest?
Also das Buch heißt ganz korrekt Sexualpädagogik der Vielfalt. Und das ist wirklich ab 2014 dann in die ganz große Kritik geraten. Die Kritik ist besonders gut herausgearbeitet in ihrem Grundanliegen von dem damaligen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der dazu konkret zu diesem Buch von Elisabeth Tuida und der Diskussion, die sich daraus entwickelt hat, bundesweit, hat er in der Taz, in der linken Taz geschrieben, und hat da nochmal ganz klargestellt, das Schamgefühl ist ein wichtiger Schutz für Mädchen und Jungen, um zu spüren, wann ihre Grenzen verletzt werden und sie sich dann entsprechend schützen können. Er hat da hervorragend Stellung bezogen damals und hat das klipp und klar gemacht, dass solche Methoden sehr übergriffig sind. Und das sagte er als durchaus Vertreter einer behutsamen Sexualpädagogik. Er hat da noch weiterhin klargestellt, dass auch das, was das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil zur Sexualaufklärung schon 1977 geschrieben hat, was nach wie vor 1:1 gilt, dass eben die Sexualpädagogik in der Schule besonders sensibel sein muss mit den Grenzen von Intimität und Scham von Schülerinnen und Schülern. Er sagt, es ist eine bekannte Täterstrategie, das ist jetzt ein Zitat, Kinder in Gespräche mit sexuellen Themen zu verwickeln und ihre schützenden Widerstände mit falscher Scham abzutun. Bei Mädchen und Jungen, die Grenzüberschreitungen gewohnt und deshalb desensibilisiert sind, haben die Täter ein leichtes Spiel. Zitat Ende. Das ist der Grund, warum eben die Schule, wenn sie in diesem sexualpädagogischen Thema die Kinder befasst und Schüler befasst, dass sie eben achtsam sein muss und zurückhaltend sein muss und Kinder nicht in ihrer Scham verletzt.
Jetzt ist ja die neue Tendenz, dass der Begriff Scham auch in der Woken-Szene immer negativer besetzt wird. Ich habe von einer befreundeten Gynäkologin zum Beispiel erfahren, dass man jetzt nicht mehr Schambein sagen soll, sondern Schoßbein, weil sich ja niemand für etwas schämen soll und dass sie da auch von Kolleginnen darauf hingewiesen wurde, das jetzt auch als Ärztin sozusagen gegenüber Patienten sozusagen. Wie kommt das zusammen? Was denken Sie, warum wird der Begriff Scham jetzt so negativ besetzt? Und auf der anderen Seite sagen ja Kritiker wie Sie und auch andere, gerade dieses Schamgefühl ist wichtig und muss eingehalten werden.
das kann ich jetzt nur mutmaßen, man könnte den Eindruck gewinnen, dass dieses Wort deswegen verdrängt werden soll, weil es eben möglicherweise daran erinnert, dass hier ein wichtiger Schutzmechanismus ist, den man eben gerne abschaffen müsste. Das passt schon sehr, sehr gut in diesen gesamten Trend der Sexualisierung eben auch schon von Kindern in Kitas inzwischen, die eben auch institutionell leider vorangetrieben wird. Und wie gesagt, dieser Schutzmechanismus der natürlichen Scham, die der Mensch einfach von klein auf aus sich heraus schon entwickelt, wenn der natürlich eingerissen wird, und zwar gezielt eingerissen wird, dann bedient das Interessen eben auch von Leuten, die übergriffig werden wollen, auch gegenüber Kindern. Da kann es schon Interessen geben, die das in diese Richtung treiben wollen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Dazu muss man ja sagen, dass die Elisabeth Tuida eine Anhängerin der neo-emanzipatorischen Sexualpädagogik von Uwe Sielert und Helmut Kendler ist. Vielleicht für die nochmal ganz kurz, die mit den Namen noch nichts anfangen können und mit ihrer Art von Sexualpädagogik, worin ist denn da das Problematische zu sehen?
Die Person Helmut Kendler war ein Pädagogikprofessor, der in den 60er und 70er Jahren ein gefeierter Star war, kann man schon sagen, im Fernsehen auftrat, Bücher geschrieben hat und so weiter für die Sexualaufklärung. Und er hat eine eigene emanzipatorische Sexualpädagogik erfunden, also eine eigene Schule begründet. Er wollte quasi diese, wie er das bezeichnet, repressive Sexualaufklärung der früheren Zeiten wollte er also abschaffen und wollte er entgegensetzen, die Befreiung der kindlichen Sexualität. Also in diese Richtung ging das. Und Kendler, auch im Zuge der sexuellen Revolution 68er, war er richtig gefeiert und allgemein als Anführungsstrichen der Papst der Sexualaufklärung teilweise bezeichnet. Kendler, der offen homosexuell lebte, der bei evangelischen Kirchentagen auftrat, der breit vernetzt war, eben auch in Berlin lebte und dadurch bekannt geworden ist, auch in den letzten Jahren nochmal, und berüchtigt vor allem geworden ist durch sein sogenanntes Kendler-Experiment, bei dem er zusammen mit Berliner Jugendämtern ab den, glaube ich, 70er Jahren bis in die 2000er Jahre hinein Jungen, die auf der Straße lebten oder die irgendwo aufgegriffen wurden, die aus ihren Elternhäusern weggelaufen waren, aber auch schwierige Kinder, die aus irgendwelchen Gründen von Jugendämtern aus Familien herausgenommen wurden, an Pädophile, / Pädokriminelle, Pflegeväter in Anführungsstrichen vermittelt hat. Ganz offiziell, das war ein offizielles Projekt, letztendlich vom Berliner Senat mitfinanziert und geduldet und bekannt. Die Gegenleistung, was diese Jungs dann von ihren Pflegevätern erleiden mussten, war natürlich Sex. Also es war ein Riesenmissbrauchsskandal, einer der größten in der Bundesrepublik, der zumindest inzwischen mal wissenschaftlich aufgearbeitet ist. So, diese Person, Helmut Kendler, war gleichzeitig der Begründer der sogenannten emanzipatorischen Sexualerziehung. Er hat 1975 ein Buch geschrieben, das war seine Dissertation, Eltern lernen Sexualerziehung. Kendler ist dann später sozusagen beerbt worden, wenn man so will, also als Pädagoge von Professor Uwe Sielert, der inzwischen auch schon emeritiert ist und der quasi diese Kendlersche Pädagogik vollkommen in alle Institutionen hineingebracht hat. Die gesamten Strukturen dafür entwickelt und mitgeprägt, die heutige Sexualpädagogik in Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Was für Thesen sind das, die da von Kendler und aber eben auch von Sielert in Bezug auf Sexualität und Kind postuliert wurden und werden? Kendler hat gesagt, Sexualität ist eine von Geburt an zu fördernde Grundfähigkeit, die wie Sprechen oder Laufen durch Übung erlernt werden muss. Jedes Kind hat ein Recht auf ein eigenes Sexualleben. Zitat Ende. Also er ist davon ausgegangen, und das durchzieht diese gesamte Kendler-Sielert-Pädagogik-Schule, dass das Kind von Geburt an ein sexuelles Wesen sei, was sozusagen in seiner Sexualität von klein auf entwickelt werden müsse. Und dazu sei eben auch der Erzieher wichtig, der nämlich das Kind zu lernen durch Tun anhalten soll. So nannte Kendler schon die Grundregel der sexualfreundlichen Erziehung. Zitat, denn die Sexualität kann nur erzogen werden, wenn etwas Sexuelles passiert. Zitat Ende. Also an der Stelle kann man richtig sehen, wie eben diese Thesen 1:1 zu dem passen, was jetzt Frau Tuida in ihrem Puff für alle nochmal 2012 in der Neuauflage formuliert hat und was eben heute an Schulen als Übung passieren kann.
Das ist schon erstaunlich, denn Frau Tuida ist Jahrgang 73, soweit ich gelesen habe. Das heißt, sie müsste eigentlich ziemlich gut Bescheid wissen über die inzwischen doch sehr kritische Sicht auf die Kentler-Pädagogik. Trotzdem hat sie dieses Buch geschrieben und trotzdem wird das offensichtlich von Lehrkräften auch umgesetzt. Wir befinden uns ja da irgendwie auch zunehmend in so einem Spannungsfeld von Extremen. Ja, also auf der einen Seite haben wir diese übergriffige Sexualpädagogik und auf der anderen Seite haben wir dann solche Vorschläge von der Bundesjustizministerin, dass man das sogenannte Catcalling, also das gemeint sind wahrscheinlich Männer, Frauen hinterherpfeifen, dass das unter Strafe gestellt werden sollte. Was denken Sie, welche Absicht steht denn hinter so einer großen Extremisierung von zwei verschiedenen Seiten?
Wir leben in verrückten Zeiten, das ist mal das eine. Wir haben es ja ständig mit vollkommen extremen Forderungen zu tun. Ich denke, dahinter stecken unterschiedliche Ideologien, die da eben letztendlich nicht zusammenpassen, woran man schon erkennen kann, dass es eben Ideologien sind, weil das, was der gesunde Menschenverstand eingeben würde, nicht mehr gilt und man versucht also extreme Forderungen in der einen oder in der anderen Richtung durchzusetzen und den Leuten aufzuoktroyieren.
Jetzt soll ja diese Trans- und Gender-Diskussion in Schulen und ja eigentlich auch schon in Kitas die Kinder angeblich stärken. Sie und andere Kritiker sagen dagegen, das verunsichert sie eher und würde sozusagen auch das Verhältnis zur eigenen natürlichen Sexualität eher erschweren, als dass es leichter wird. Wie begründen Sie das?
Das kann man schon daran erkennen, dass die Zahlen exorbitant gestiegen sind von Kindern, die sich jetzt plötzlich im falschen Körper wähnen. Betroffen sind ja vor allem Mädchen, zumindest zu ungefähr 80%, die also glauben, sie seien gar kein Mädchen oder die eben verunsichert worden sind durch diese Ideologie, die schon Kindern nahelegt, sich selbst zu hinterfragen, ob ihr eigentlich angeborenes biologisches Geschlecht überhaupt ihr wahres und echtes Geschlecht sei. Das ist diese Gender-Ideologie, von der eben auch Frau Tuida eine absolute Exponentin ist. Wir sehen, dass inzwischen Kinder und vermehrt Jugendliche sich in Behandlung sogar schon begeben, um ihr Geschlecht in Anführungsstrichen wechseln zu können, was mit wirklich auch radikalen Eingriffen in den Körper verbunden ist. Zum Beispiel, dass sie Pubertätsblocker nehmen, um die Pubertät aufzuhalten, zu stoppen, um gegengeschlechtliche Hormone nehmen zu können dann, die über Monate, Jahre zum Teil genommen werden, mit gravierenden Auswirkungen bis hin zu geschlechtsangleichenden Operationen, die schon von jungen Menschen angestrebt werden. Das alles ist in Deutschland nicht verboten. Ja, das ist nach wie vor erlaubt. Und es gibt x Fälle, wo älter werdende Menschen das zutiefst bereut haben, weil es halt mit starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergehen kann. Zum Teil irreversible Schäden fürs ganze Leben an den Körpern dieser jungen Menschen begangen werden. Gleichzeitig natürlich die ganze psychische Belastung, die damit auch einhergeht. Wir wissen ja auch, dass letztendlich viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche sich in ihrem Geschlecht verunsichert fühlen oder glauben, dass sie nicht im richtigen Geschlecht sind, dass es sehr, sehr häufig andere psychische Ursachen hat, die aber nicht untersucht werden, sondern eine Ideologie treibt im Grunde voran, dass das dann ausgelebt werden soll und was dann eben letztendlich auch zu solchen Folgen bis hinein ins Körperliche führen kann. Wir sehen das ja zum Beispiel auch am Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt gilt seit 2 Jahren und was jetzt in Kürze evaluiert werden soll. Ich hoffe, es wird tatsächlich evaluiert, was eben eine riesen Auswirkung gerade für die junge Generation hat. Und diese Verunsicherung ist in keiner Weise heilsam, weil Kinder, die sich für eine Zeit lang mal sozusagen hinterfragen und vielleicht ein Mädel, was ein Gefühl hat, ich bin eher wie ein Junge, weil ich vielleicht nicht die ganz typischen Mädcheneigenschaften habe, das wächst sich in aller Regel wieder aus, dieses Gefühl, dass ich vielleicht nicht im richtigen Körper bin. Wenn aber das möglich gemacht wird und vorangetrieben wird und noch gefördert wird, das mit dem Geschlechtswechsel, dann ist das im Grunde eine frühe Weichenstellung bei einem Minderjährigen, die man in anderen Gebieten niemals zulassen würde.
Jetzt ist das ja die eine Seite, die staatliche, was man ja kritisch genug betrachten kann. Jetzt kommt aber noch die andere dazu. Sie selber sind ja Katholikin. Kardinal von Galen gehört zu ihren Vorfahren. Und man kann ja beobachten, dass die Kirche, in erster Linie erstmal die evangelische Kirche, mit dieser Wokeness ja auch weit vorangeht. Ich sage nur queere Tiere auf der Arche bei einem Workshop für Kinder auf dem letzten Kirchentag. Aber die katholische Kirche zieht ja auch nach. Wie erklären Sie sich diese Anpassungsbereitschaft aus der eigentlich ja konservativsten Ecke?
Ja, das ist natürlich ein Grundproblem, was in der katholischen Kirche tatsächlich seit Jahrzehnten inzwischen immer weiter entwickelt hat. Ich persönlich erkläre mir das damit, dass in der katholischen Kirche viele Kräfte sozusagen nach oben gekommen sind und Einfluss gewonnen haben, die letztendlich eine Art Unterwanderung im Grunde darstellen und die dazu führen, dass die klare Lehre der katholischen Kirche, die ja auch unumstößlich ist, die Lehre der katholischen Kirche ist ja nichts, was man irgendwie nach Bedarf mal ändern kann, sondern die geht ja auf Jesus Christus zurück und auf die gesamte Offenbarung, auf die Apostel, und die ist letztendlich klar. Man kann dem nicht konträr widersprechen. Und jetzt haben wir wirklich das Phänomen, dass im Namen der katholischen Kirche auch im Bereich der Sexualität Thesen und Forderungen vorgetragen werden, die dem diametral entgegenstehen. Das kann man sich nicht anders erklären als damit, dass da eine große Unterwanderung der Kirche leider stattgefunden hat. Es hilft nichts, aber wir müssen das jetzt aus Sicht eines Katholiken ans Tageslicht bringen und dem widerstehen.
Der neue Puff für alle, diese fragwürdige Schulübung, wird von Hedwig von Beverförde, der Sprecherin der Aktion Demo für alle, ganz klar kritisiert. Ihre Botschaft, der Schutz von Kindern vor Überforderung und Grenzüberschreitung bei der Sexualerziehung, darf keine Frage der Ideologie, der politischen Gesinnung, des Glaubens sein. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.